Hallo, bevor es losgeht, hier ein kurzes Announcement. Bald ist es soweit, wir sprechen über den Film des Jahres, also gut, ist noch so ein Monat hin. Und dazu brauchen wir euch, denn wir hätten euch gerne bei uns im Podcast. Bitte schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de mit dem Betreff Film des Jahres und schreibt uns einfach, welcher Film für euch in diesem Jahr der beste war. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht aufnehmen, einfach als MP3 oder Wave oder was auch immer per Mail schicken. Und wir spielen die dann im Jahresendcast ab, der kommt dann kurz vor Silvester. Hier nochmal die Adresse podcast@drpeng.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 129. Pencast. Wir hassen Filme. In dieser kleinen, ja, dystopischen Sonderausgabe sprechen wir über den neuen Film von Denis Villeneuve, dem Mann, der uns Prisoners, Enemy und Sicario beschert hat und uns irgendwie auch schon so ein bisschen seit 3 Jahren in diesem Podcast begleitet. Sein neuester Film heißt Arrival und genau darum geht's auch, um die Ankunft der Aliens auf der Erde. Außerdem sprechen wir über den deutschen Sci-Fi-Mystery-Film Wir sind die Flut, in dem das Meer vor der Küste Norddeutschlands verschwindet und einfach nicht mehr zurückkommen will. Und wir wollen mal einen kleinen Blick auf die britische Science-Fiction-Horror-Serie Black Mirror werfen, die ursprünglich mal von Channel 4 entwickelt wurde, mittlerweile aber in der 3. Staffel von Netflix produziert wird. Mein Name ist Christian Eichler und mit mir durch die Dystopie wandeln Malte Springer.
Hi.
Und Max Ohle von Raison.
Hallo.
Ja, Horst ist mit seiner Freundin in Weimar eigentlich schon so eine eigene dystopische Erzählung, kann er dann nächstes Mal erzählen. Was eigentlich echt ein bisschen, also ich mag ihn ja echt nicht gerne, Horst Lukas Diesel, nee, muss man jetzt mal so sagen. Ne? Er nervt, weißt du, keine Ahnung, die Stimme ist ganz angenehm, aber eigentlich, wir brauchen ihn nicht. Aber das wäre eigentlich so ein bisschen Horst Cast gewesen, habe ich das Gefühl. So intelligentes Sci-Fi-Drama mit Anspruch. Er hat ja nur damals Predestination, fand er so richtig scheiße, weiß ich noch. Aber sonst, glaube ich, hat ihm alles gut gefallen. Also eigentlich ein bisschen schade, dass er nicht mit dabei ist.
Ja, da ist er eigentlich immer dabei bei solchen Themen. Aber gut, Horst Lukas schimpft sich jetzt als Mann von Welt, muss natürlich auf die Shakespeare-Tagung in Weimar.
Ja,
das ist natürlich auch wichtiger als so ein blöder Podcast, ich meine, ja klar.
Ja. Ja, heute geht schon leicht so ein ins Netz der Sci-Fi-Rattenfänger, das muss man sagen, es blitzt und irgendwo es leuchtet was blau, dann ist Horst dabei. Es darf nur nicht um Zeitreisen gehen, weil er eine Uhr hat, denkt er, weiß, wie es funktioniert. Aber ja, nee, schade für ihn, gut für uns, dennoch.
Er ist ja so ein bisschen wie ich, sobald es um Pseudophilosophie geht, sind wir eigentlich dabei. So, ja, da muss man nur mal drüber nachdenken, manche Zeit ist linear und doch ein Kreis, na gut. Ich würde sagen, willkommen mal zur Hörerpost.
Service, Betreuungsstelle, wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry.
Okay, alles klar. Dann danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell?
Ja, tschüss.
Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
So, und dieser Hörerpostteil wird ein bisschen länger, also gerne skippen, wenn euch das nicht interessiert. Kann ja sein, habe ich auch schon mal von manchen Leuten gehört. Wir müssen nämlich reden über Grammatikgate, über das Nachtmahl-Gewinnspiel und leider ein bisschen über Doctor Strange. Malte, du kannst ja vielleicht mal anfangen mit Grammatikgate.
Ja, das gab es ja letzte Woche, das große Grammatikgate 2016. Denn es heißt ja, ich vergebe 7 Punkte, aber ich vergebe 7 von 10 Punkten. So soll und so muss es sein, da warst du dir zumindest sicher, Christian, aber zum Glück haben wir dann diese Woche einen Leserbrief erhalten, der das ein für alle Mal jetzt aufklärt. Wir haben nämlich das Glück, dass sich unter unseren knapp ja so 20.000 Hörern, die wir jetzt regulär haben, anscheinend auch die eine oder andere Deutschlehrerin tummelt. Lisa schreibt: Habe den neuesten Cast fast fertig gehört, jetzt ist die Stimmung gut und der Arbeitstag kann beginnen, funktioniert immer. Ach, das ist ja schon mal sehr schön, danke Lisa. Sie schreibt weiter: Christian hat übrigens recht mit seiner Grammatikkritik. Stört mich auch, dass ihr Punkte statt Punkten sagt. Das liegt, jetzt kommt's, an der Präposition von, zum Beispiel 6 von 10 Punkten, die innerhalb der Wortgruppe den Dativ vorgibt. Dann muss das Nomen entsprechend dekliniert, also in der Endung angepasst werden. Viele liebe Grüße. Mama. Ja, ja, jetzt kann ich es ja sagen. Lisa ist natürlich niemand anderes als meine Mutter. Hallo Mama. Und ja, natürlich hat sie auch recht. Ich gebe natürlich 6 Punkte von wem oder was. Also Dativ von 10 Punkten. Schön, dass das jetzt endlich mal geklärt ist, oder?
Also ich rede, wie mir der Mund gewachsen ist. Also da kann sich das Joch der Rechtschreibung und Grammatik nicht aufbürden. Ja, nee, ich finde es schön, dass es geklärt wird, weil es so ein Mysterium ist, was diesen Cast eigentlich seit Folge 1 begleitet. Ja.
Und, der eine sagt es so, der andere ist so, man weiß es nicht so genau, wie ist es richtig, keine Ahnung. Ne?
Ja. Man hätte es auf jeden Fall nicht lösen können. Das ist halt schon, ich finde es schön, dass es 120 Folgen gebraucht hat. Das ist aber, danke für die Einsendung. Finde ich ganz schön, dass wir das hier mal so auch dann on air nochmal gelernt.
Ich meine, ich sage ja auch immer so, Grammatik ist ja auch nur ein politisches Instrument, um bestimmte Volksgruppen einfach nicht zu weit sich voneinander entfernen zu lassen. Ne? Deswegen wurde ja die Grammatik erfunden, eigentlich auch nur ein Mittel des Staates. Deswegen seid ihr auch so ein bisschen eigentlich Revolutionäre, wenn ihr es anders sagt. Könnt ihr das ruhig machen.
Ja, und Revolutionäre braucht es, viele Castros abgetreten, Zeit für mich, in den Stapfen zu treten mit meinem schlechten Deutsch.
Okay. Direkt in die Fußstapfen getreten, in die großen kubanischen Latschen. wir wollen ein Gewinnspiel aufklären. Wir haben vom Verleih eine Blu-ray und eine DVD zum Nachtmahr bekommen, den wir hier vor einigen Casts besprochen haben. Und ich habe das schon in diesen Random Name Generator online eingegeben und kann es jetzt auflesen. Die DVD geht an Mel und die Blu-ray geht an Christian. Herzlichen Glückwunsch an euch, dass ihr das gewonnen habt. Toll, habt ihr ganz toll gemacht.
Glückwunsch.
Und ich schreibe euch dann nochmal eine Mail. Dann schreibt ihr mir eure Adresse und dann muss ich hier wieder 1,50 Euro Porto berappen, damit irgendwelche Leute sich hier...
Am besten schickt ihr die Briefmarken per Post zu Christian und dann kann er die dann aufkleben und dann läuft es.
Ja. Per E-Mail zum Ausdrucken oder sowas ist vielleicht auch nicht so schlecht. Und dann haben wir natürlich viele Leute gefragt, wann hört ihr uns und so weiter und wie findet ihr den Cast und so weiter, und da haben wir auch viele Nachrichten bekommen, die will ich aber jetzt nicht alle vorlesen, weil es ein bisschen den Rahmen sprengen würde, weil wir noch über Doctor Strange sprechen müssen. Es kamen nämlich noch ein paar Nachrichten zum neuesten Marvel-Film. So hat Jimmy geschrieben: Man muss schon auch ein guter Leser sein, um Details lesen und verstehen zu können. Ihr hängt euch da wirklich weit aus dem Fenster. Ihr scheint nur die Oberfläche der Story wahrnehmen zu können, was okay ist, aber die Überheblichkeit tut dem Ganzen Unrecht. Ihr echauffiert euch über einen Spiegel, den ihr gar nicht recht versteht. Bezweifle, dass jemand von euch sich je eingehender und langfristiger mit Astralreisen und Luzidträumen beschäftigt hat, geschweige denn eigene Erfahrungen auf dem Gebiet gesammelt hat. Dr. Strange ist genau wie der von Tilda Swinton verkörperte Charakter passenderweise auch sehr ambivalent, falls ihr das mal mitbekommen habt. Es geht hier um viel höhere, ausgeklügeltere Machtinstrumente in den falschen Händen und einige andere Details, aber das ist wohl alles nur Fantasy und dumpfes Füllmaterial in euren Augen. Und dann hat er noch einen zweiten Kommentar geschrieben: Sorry, Strange mit Deadpool oder Guardians oder Avengers zu vergleichen ist Numb oder Numb? Ich weiß nicht so genau. Numb. Ist es ein Wort, Numb?
Numb?
Tump.
Tump vielleicht.
Tump ist ein Wort.
Naja, weiß ich nicht. Dann schreibt wiederum Marie eine sehr lange Mail, auch zu Dr. Strange, die ich hier nur einen Ausschnitt vorlesen will. Am liebsten mag ich es, wenn ihr Filme zerreißt. Ich glaube, dabei fühle ich mich verstanden, denn ich bin derjenige in meinem Freundeskreis, der selbst an guten Sachen immer noch was zu meckern findet und alles zu krümeln analysiert. Anyway, ich schreibe euch konkret wegen eures Reviews zu Dr. Strange und irgendwie auch zu allen anderen Superheldenfilm-Reviews von euch in der letzten Zeit, mit der ich mal wieder zu 100% einverstanden bin. Ich weigere mich noch einen einzigen müden Dollar in Marvels oder DCs Rachen zu werfen, solange sie meinen, mich mit vielen bunten Farben, großen Stars und ein paar One-Linern abspeisen zu können. Das Konzept Superheld bietet so viel Raum für wichtige Diskussionspunkte wie die Legitimierung von Selbstjustiz und Gewalt, die Entstehung von Heldenverehrung und die Frage nach deren Platz in einer aufgeklärten Gesellschaft, auch im Verhältnis zum Militär, oder eben auch tatsächlich persönliches Drama, selbst Opfer zu bringen, allein gegen die Welt zu sein, eventuell irgendwann entgegen den eigenen Prinzipien handeln zu müssen, etc. etc. Und was machen die? Es wird zwar mal angerissen, aber dann läuft es wieder nur auf Materialschlacht und oder Rumgeblödel hinaus. So.
Ja, aber sie kennt sich wohl nicht mit Astralreise aus. Astralreise, das, wenn bei Marvel-Filmen alles bunt ist und explodiert? Ich weiß es nicht.
Vielleicht, wenn Leute mit den Astralkörpern sich gegenseitig auf die Fressen hauen.
Sich reiten. Astralreise sein.
Vielen Dank für die Mails. Nochmal kurz zusammengefasst. Manche fanden unseren Verriss richtig gut, andere ganz schlimm. Ich wiederhole es nochmal. Wir haben diesen Film nie gesehen. Also, das ist einfach eure Meinung. Wir können die weder bestätigen noch widerlegen. Ihr dürft den Film gerne finden, wie ihr wollt. Wir haben da nur so ein Scherzsegment gemacht und wir werden in Zukunft halt zumindest einen Bogen machen um Superheldenfilme, die uns einfach nicht so doll interessieren und vor allem da auch nicht alle vier ins Kino rennen. Das ist eigentlich...
Ja.
Ne? Ja, so, das ist so ein bisschen das Fazit, was man daraus ziehen kann. Aber ich finde es immer noch geil, dass wir diese Mails kriegen und ja, dass anscheinend so überzeugend rübergebracht wurde von uns, dass wir wirklich diesen Film gesehen haben, was natürlich nicht der Fall ist.
Von luizidem Träumen,
ja.
Über diese ganze Debatte, zu viel Hate oder nicht, da haben wir schon genug drüber geredet. Mich bei anderen Podcasts oder Formaten habe ich gemerkt, nervt es mich eher, wenn Leute sich zu stark immer rechtfertigen müssen für ihre eigene Meinung. So, ich glaube, es ist irgendwie klar, es ist Meinung und manchmal hauen wir Dollar drauf, weil es komödiantisch witzig ist und das war es eigentlich.
Genau.
Nach dieser Hörerpostschlacht kommen wir mal zu Arrival.
Arrival, Arrival, andale!
Arrival ist der neue Film von Denis Villeneuve. Und ja, ich habe das jetzt schon so oft auch betont, aber es ist irgendwie auch wichtig, denn mittlerweile habe ich das Gefühl, ist er uns ein guter Freund geworden in diesem Cast. Ja, im ersten Jahr, als 2014 haben wir Enemy besprochen, im zweiten Sicario und jetzt im dritten Jahr Arrival. Dann ist Prisoners rausgekommen, bevor wir den Cast gemacht haben, fanden wir aber auch alle richtig gut. Und im nächsten Jahr kommt ja dann Blade Runner 2 oder Blade Runner 2049 oder so, wie er heißt. Und den dreht er ja gerade mit Ryan Gosling und Harrison Fordenbergen. Arrival basiert auf der Kurzgeschichte des Sci-Fi-Autors Ted Chiang, die heißt A Story of Your Life. In den Hauptrollen sehen wir Amy Adams, Jeremy Renner und Forrest Whitaker. Amy Adams ist Louise, eine der renommiertesten Linguistinnen, also Sprachwissenschaftlerinnen der Welt, und wird von Whitaker, einem Army General, damit beauftragt, eine Aliensprache zu entschlüsseln. Denn vom einen auf den anderen Tag sind auf der ganzen Welt 12 UFOs gelandet, beziehungsweise nicht gelandet, denn diese riesigen, länglichen, schwarzen, gewölbten Steine oder Muscheln, wie sie genannt werden, die schweben so vielleicht 20, 30 Meter über der Erde. Alle 18 Stunden öffnet sich unten ein Tor, durch das die Wissenschaftler ins Innere schreiten können und dort warten, das muss ich jetzt verraten, zwei Außerirdische hinter so einer Art Glasscheibe oder außerirdische Wesen. Und Louise soll ein paar Dinge herausfinden, vor allem, woher kommen die Aliens, wie sind sie hergekommen oder wie funktioniert die Technologie und was wollen sie hier? Und so entschlüsselt Louise zusammen mit Ian, gespielt von Jeremy Renner, der ist Physiker, diese Aliensprache. Und irgendwann dann im Laufe des Films fällt von den Außerirdischen mal das Wort Waffe. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, übersteigt ein atmosphärisches Sci-Fi-Abenteuer die Grenzen von Denis Villeneuves Regiegeschick.
Ich möchte dieses Segment mal beginnen mit drei Zitaten, die alle was ein bisschen mit Arrival zu tun haben und vielleicht erkennt ihr auch, woher sie kommen. Ich lese mal vor. Zitat 1. Und dann wird dir diese Arbeit gezeigt. Erst bist du Außenstehender, das ist verdammt toll gemacht, wie du da am Anfang reingeführt wirst, auch mit dem Soundtrack, aber auch wie du im Unklaren gelassen wirst. Du hast das typische Motiv, dass die Hauptperson eigentlich keine Ahnung hat, was los ist und du auch nicht, bis du dann immer mehr diese Strukturen verstehst. Zitat 2. Das wurde super aufgebaut, die Spannung war kaum auszuhalten, das Kino war mucksmäuschenstill, die Luft wurde quasi dünner. Trotzdem stehe ich der Auflösung der jeweiligen Filmteile etwas zielschwältig gegenüber. Es gibt nicht so den Payoff für den Zuschauer. Und das Letzte, es wurde wahnsinnig gut geschafft, wie sich die Charaktere und die Handlung von Anfang bis Ende wie durch so ein Labyrinth schlängeln und du bist da als Zuschauer mit dabei und bist einfach gespannt auf das, was noch kommt. Ja, wisst ihr, wo das ist, wo das her ist?
Unsere Sicario-Rezension vielleicht?
Korrekt, das sind Zitate von uns dreien, Sachen, die wir über Sicario gesagt haben. Und ich wollte die einfach mal anbringen, weil ich die Filme sehr, sehr vergleichbar finde vor der Machart. Und weil man hier merkt, wie diese drei Zitate, finde ich, alle mehr oder weniger auch auf Arrival zutreffen. Ich finde, man erkennt einfach gut diesen Stil von Villeneuve. Also wie auch in Sicario wird hier wieder primär abgebildet und nicht bewertet. Also Villeneuve baut Situationen auf und lässt dann die Bilder für sich halt sprechen. Und das finde ich so geil, weil er die Spannung, und der Film ist fucking spannend, halt nur aus dem Setup gezogen wird und nicht aus irgendwelchen Versatzstücken. Es gibt keine Action-Szenen, es gibt keine Verfolgungsjagden, keine Ahnung, zwei Charaktere, die sich streiten, was auch immer, das gibt es hier einfach nicht. Und ja, in Sicario geht es halt eben um den Drogenkrieg, aber der Krieg wird nie gezeigt. Und hier auch, in Arrival geht es eben um eine Alien-Invasion, aber es gibt eigentlich keine Invasion. Es geht auch nicht so richtig um die Aliens, es geht halt um die Menschen und wie Menschen halt im Angesicht von diesen Ausnahmesituationen halt irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Okay, jetzt schlage ich nochmal ganz kurz an den Bogen auch zu Prisoners, da bin ich auch gleich fertig hier mit meiner Lobrede. Aber dass Villeneuve es geschafft hat, diese Prämisse, also Menschen, die in Ausnahmesituationen entscheiden müssen, was richtig und was falsch ist, das hat er in drei komplett verschiedenen Genres aufgearbeitet und abgebildet. Ja. Erst in einem Kriminalthriller, dann in einem Kriegsfilm und jetzt in einem Sci-Fi-Alien-Film, ohne aber jeweils einen typischen Genrefilm zu drehen. Und das macht Villeneuve für mich zum, ja, vielleicht dem faszinierendsten Regisseur seit dieser Cast besteht, so würde ich es mal ausdrücken.
Ja, die Handschrift ist natürlich von ihm unverkennbar da, so, aber die ist halt einfach verdammt gut und ich freue mich, wenn ich sie sehe. Und das geht schon los ab Sekunde 1 Man, ja, man, es ist, man kann, es ist schön, dass du unsere Zitate gebracht hast aus Sicario, weil alles trifft zu. Also ich könnte das jetzt auch nochmal runterbeten, weil man wird so eingeführt, es ist so unfassbar spannend und einfach nur durch das, was gezeigt wird, nicht was dir erzählt wird. Und das ist so schön. Es geht ja los mit ihrem dem persönlichen Drama von Dr. Louis Banks, das wir dann da erfahren sollen. Und es dauert dann auch nicht lange, bis es auch direkt um die Aliens geht. Also der Film macht es einfach klug vom Pacing her. Wir sind dann auch ziemlich schnell in der Materie drin. Da gibt es nicht noch irgendwelches blödes Buhai, sondern wir kommen dahin, wo wir hin wollen. Und das dann trotzdem aber nicht zu schnell und überhastet, sondern in diesem so einem langsam walzenden, fast unangenehmen Tempo. Also das ist quasi, wir bewegen uns zügig, aber wir haben trotzdem bei allem, was passiert, ist so eine Schwere dabei, die über diesem Ganzen liegt. Das ist einfach diese unfassbare Stimmung, die Villeneuve aufbaut, wie er das immer schafft. Das schafft er oft, glaube ich, dadurch, dass die Kamera so langsam fährt irgendwie. Das ist unfassbar. Diese Bildsprache ist so tense. Du kannst die Luft schneiden beim Gucken. Ich hatte auch hier wieder das Kinoerlebnis, dass die Leute wirklich gebannt sitzen auf den Stühlen und an diesem Abenteuer teilnehmen. Und für mich trifft es hier einfach auch wieder zu. Ich habe diesen Film selber ein Abenteuer erlebt, gefühlt, beim Anschauen. Und das ist mal wieder das, dafür gehe ich ins Kino. Und ich bin froh, wir hatten dieses Jahr so viel Beiwerk. Aber dieses einmal hat es sich wieder gelohnt. So, die ganze Arbeit ist wieder, alles Leid ist vergessen. Es war wunderbar. Es war so schön. Christian.
Wir hatten ja auch so drauf gehofft, ne, dass er es wieder schaffen kann. Ja. Ich hatte gar nicht so hohe Erwartungen, als ich den Trailer gesehen habe, weil ich dachte, okay, das sieht ja aus wie so ein Science-Fiction-Kammerspiel. Was wollen sie da machen? Ja, mal gucken. Aber da hatte ich dann schon genug Vertrauen, dass ich dachte, okay, Villeneuve, dreimal hat er mich nicht enttäuscht, viertes Mal wahrscheinlich auch nicht. Was ich kurz nur sagen will zum Erlebnis im Kino, ich habe diesen Film in dem, glaube ich, beschissensten Kino gesehen, den ich je war. Regina Palast in Leipzig. Einfach, also ich glaube, da wurde auch gerade vorher renoviert oder sowas, aber auf diesen Kinotüren war einfach auch nur so rangetapte A4-Blätter, wo dann so 4 und 5 und so die Nummer der Kinos entstanden. Und es war so, dass dieser Raum war einfach so ein langer Gang und immer so 5 Sitze halt nebeneinander. Wir waren da zu dritt, wir mussten schon Leute fragen, ob sie mal rücken können, dass wir überhaupt einen Platz zusammen nebeneinander kriegen. Einfach ein ultra langer Gang und ganz am Ende halt so eine mini kleine Leinwand. Oh. Das Licht geht aus, links unten ist noch diese Leiste, die dir halt den Weg anzeigen soll, falls du mal aufs Klo musst oder so. Total hell, die hat sogar die Leinwand noch angestrahlt. Das links unten einfach das ganze Bild gelb. Der Sound war total leise. Also,
oh nein.
Das war von der Größe her, hätte man sich auch auf dem Handy angucken können, diesen Film. Also unfassbar. Es gibt manchmal so komisch geschnittene Kinoseele. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Das sind dann immer so die letzten Seele, wo dann mal die Filme, die uns interessieren, so mal laufen. So im O-Ton irgendwie für 20 Leute werden sie auch nochmal für die Aussätzigen, wenn die auch nochmal aufgefahren. ich weiß noch, als ich The Revenant geguckt habe in der Passage in Leipzig, da war das andersrum. Da gab es, glaube ich, nur so 4 Reihen, aber die waren alle so total breit. Dadurch musste ich immer so schräg nach oben gucken, und ich dadurch die Einöde kämpfe. Egal. Trotzdem hat mich der Film mega gefangen. Also das fand ich echt interessant, weil ich bin eigentlich nicht so jemand, dem sowas dann so aufs Gemüt schlägt. Aber da war ich echt so, Alter, wir zahlen jetzt hier Kohle, wir gucken jetzt einen Film und dann sowas. Ich finde, ich melde hier mal einen Spoilerteil an oder ich fordere einen Spoilerteil, weil ich möchte schon über die Ideen auch in diesem Film sprechen. Und das ist lange nicht mehr passiert, dass ich einfach Lust habe, mal auch über die Ideen, die hinter dem Film stehen, zu reden. Denn die sind ganz schön clever und die sind ganz schön interessant und die sind auch in der Kurzgeschichte drin. Und ich habe auch, weil ich den Film so gern mochte oder weil er mich so beeinflusst hat, dann mal diese Kurzgeschichte gelesen von Ted Chiang. Und da ist auch schon echt faszinierend, wie weit sie sich doch wegbewegt haben eigentlich von der Kurzgeschichte. Denn in der Geschichte gibt es ganz viele Dinge nicht, die du aber brauchst, um einen guten Film zu machen. Und das ist zum Beispiel einmal diese zeitliche Ebene, gibt es nicht. Also in der Kurzgeschichte ist es so, dass sie quasi wie in so einem, da ist so einfach nur so ein kleiner Raum auf dem Boden und sind, glaube ich, 120 auf der ganzen Welt oder so. Mhm. Und drumherum ist einfach nur so ein Army-Zelt und die Forscher können immer wieder rein und rausgehen. Also das ist nicht so zeitlich beschränkt, wie das hier ist. Die können ja immer nur so eine Stunde drinbleiben oder sowas, ne? Und auch gibt es nicht diesen Dialog mit den ganzen anderen Ländern, in denen auch diese Alienschiffe gelandet sind. Ja. Und dadurch hast du halt nicht diese Urgency, dass irgendwann dann halt China und Russland abdriften, was ein bisschen, finde ich, sehr gut eigentlich, dass es so ist. Hätte man ein anderes Land nehmen können, vielleicht nicht Russland, sondern um das nicht so klischee-mäßig zu machen. Aber auch diese ganze politische Ebene ist nicht so ganz drin, aber die Grundidee eben schon. Und was ich ganz interessant finde, was ich sagen möchte, ist, dass ich habe auf Letterboxd eine Rezension gelesen von Jared S., heißt der Kritiker, und der hat gesagt, und das ist mir gar nicht so aufgefallen, ich weiß nicht, aber wenn ihr euch mal daran erinnert, das ist schon interessant, dass früher Science-Fiction-Filme vielleicht auch noch bombastischer waren und heutzutage, so in den letzten 10 Jahren oder 10, 15 Jahren, hatten wir ganz viele Science-Fiction-Filme, die zwar auch toll gefilmt waren, aber die total emotional auch waren oder die total introvertiert waren. Also wenn wir uns mal angucken, Children of Men, Inception, Her, Interstellar, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Under the Skin, Moon, Ex Machina, Cloud Atlas, Never Let Me Go oder The Fountain. Das sind alles richtig persönliche Geschichten vom Leiden irgendwie, die da auch vermittelt werden. So.
Ja.
Das finde ich so schön, weil Villeneuve es hier so schafft, den Film erst auch nicht ganz so hart wirken zu lassen wie Sicario, aber auch eben, er nennt das selber irgendwie so Dark Sci-Fi oder sowas. Er sagt, das sollte alles so wirken, wie wenn du einen richtig beschissenen Schultag hast, so morgens und dienstags morgens zur Schule fährst und alles ist verregnet und kacke. So soll irgendwie die Stimmung wirken. Und dann hat er aber so einen emotionalen Impact irgendwann, der Film, so ähnlich wie auch Inception oder Interstellar das auch versucht haben.
Ja.
Aber hier ist es so runtergedampft, irgendwie auf so eine Idee. Daran merkt man eben, dass es aus einer Kurzgeschichte kommt. Und das macht richtig Spaß, finde ich. Der ist nicht vielleicht perfekt, der Film, aber wenn man die Kurzgeschichte auch gelesen hat, dann versteht man, warum es einige eben doch dann Action-Elemente geben muss. Ja, also ich war sehr beeindruckt davon.
Du sprichst auch diese weltpolitische Ebene an und ich finde es auch sehr clever, dass Villeneuve die noch aufmacht, weil es gibt ja 12 dieser Alienschiffe halt eben in allen Teilen der Welt und es geht eben nicht nur um eine Linguistin, die mit Aliens sabbelt irgendwie 2 Stunden lang. Es geht eben auch um das Schicksal der Welt und du sagst, Christian, du dachtest erst, es ist ein Kammerspiel, aber dadurch wird der Film halt vom Kammerspiel zum Blockbuster fast, denn es geht ja auch um das Schicksal der Welt, zumindest soll dir das vermittelt werden. Und das fand ich schon toll gemacht, weil das einfach so als Spannungsmotor so immer im Hintergrund mitläuft. So, was machen die Chinesen, was machen die Russen? Und auch ja, wie reagieren die normalen Menschen so? Und dann wird sie halt gezeigt, Hamsterkäufe, Plünderungen und Gruppensuizid. Du wirst
die
halt
immer. At its best,
Das finde ich halt geil, wie du halt immer angefüttert wirst zwischendurch mit eben diesen Fakten und Bildern, weil das den Film einfach groß macht. Größer als die Geschichte an sich eigentlich ist. Und ich finde, diese Ebene braucht der Film auch, um halt vielleicht auch nicht so monoton zu sein. Und das macht er, glaube ich, auch ein bisschen anders als Sicario. Ich bin immer noch bei Sicario. Was er hier auch anders macht, ist, dass er uns halt eine Protagonistin an die Seite stellt, die aber auch immer Protagonistin bleibt. Und das ist ja in Sicario wird es dann eher ein Abbild der Situation an sich. Aber hier gibt es immer den Fixpunkt Amy Adams. Und ich finde, die spielt die Rolle echt Oscar-würdig. Ich finde es so toll, wie man immer sehen konnte, dass sie so gezeichnet ist, halt auch vom Tod ihrer Tochter. Das ist kein Spoiler, damit eröffnet der Film, das ist die erste Szene. Also sie wirkt etwas alt, so ein bisschen müde. Und vor allem interessiert es sie auch gar nicht, dass da diese blöden Aliens sind. Sie geht da eigentlich relativ widerwillig dann mit. Aber dann blüht sie halt auf, dann, als sie das erste Mal in dieses Schiff kommt, für mich die beste Szene des Films vielleicht, dieser erste Aufstieg ins Alienschiff, aber dann merkst du wieder, sie hat wieder einen Lebensinhalt, sie hat dieses Projekt, sie blüht wieder auf und das hat sie alles super toll rübergebracht.
Ich finde, der Film lebt auch wirklich, Christian, du hast es ja schon angesprochen, einfach von seiner Idee, von seinem Konzept, das hinter ihm steht, so worum es geht. Ne? Also ich meine, wir können es mal, weiß ich nicht, bin aus dem Kino gegangen, meinte ja Kommunikation, so sprechen miteinander, weiß ich nicht, im Großen und Ganzen ist es das für mich so, Kommunikation ist so ein unsexyes Wort irgendwie, aber sich gegenseitig verstehen vielleicht.
Und Empathie eben auch, ne?
Empathie und Verstehen. Und der Film macht es einfach auf so schlaue Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen. Und du findest dieses Thema wirklich in allen Bereichen des Filmes wieder, also in den kleinsten Details. Ob es ist, wie die Bevölkerung auf irgendwas reagiert, ob es ist, wie weltpolitisch die einzelnen Mächte sich verhalten. Und das Schöne ist, dann hat wieder der Sprung zurück zu diesem, dass wir sehen einfach die fatalen Auswirkungen von schiefgelaufener Kommunikation. Denn eigentlich redet Amy Adams friedlich mit ein paar Gestalten, die nicht von der Erde kommen. So, das ist das, was passiert. Und alle flippen völlig aus. Und ich finde, das ist so schön. Und für mich auch, zumindest es passt auch zu meiner Weltsicht und weshalb vieles so in meiner Meinung nach auch schief läuft. Ich habe mich da so aufgefangen gefühlt, einmal künstlerisch, wie aber auch eben inhaltlich. Und der Film lief, finde ich, meistert beide Ebenen grandios. Ich finde, wir haben es ja häufig bei Blockbuster-Kino, dass man eine smarte Idee hatte, die verkommt dann irgendwann, beziehungsweise wird der Faden dann irgendwann fallen gelassen. Und wir haben dann nur noch Blockbuster und diesen Fehler macht dieser Film einfach nicht, sondern bleibt eigentlich für mich stark bis zum Ende in allem, was er möchte.
Und vor allem, was ich so interessant finde, Denis Villeneuve, der scheint irgendwie zu wissen, worum es geht, was der Kern seiner Geschichte ist, was das Erstaunliche ist, was er erzählen will oder nicht nur, was er erzählen will, was er verfilmen will auch.
Ja.
Das finde ich so erstaunlich. Wenn wir mal durchgehen jetzt so, bei Prisoners geht es darum, wie handeln Eltern, wenn auf einmal ihre Kinder weg sind? Was macht das mit denen? Ne? Du siehst ja, wie ja. Hugh Jackman da völlig abdriftet und du bist so dabei. Du kannst nachvollziehen, was er macht, obwohl das überhaupt nicht in Ordnung ist, was er tut. Aber du bist dabei. Bei Enemy ist es so, wie ist es, wenn du auf einmal deinen perfekten Doppelgänger triffst? Ne? Und bei Sicario ist es so, wie ist das, wenn du dann da nach Mexiko fährst und du hast keine Ahnung, was los ist? Ne? Also er kriegt das richtig hin. Und hier muss ich mal sagen, so Filme wie Guardians of the Galaxy, den ich übrigens, das finde ich lustig, weil immer so irgendwo immer steht, dass wir den so kacke finden, weil anderen. Ich fand den richtig gut eigentlich, Guardians of the Galaxy.
Fand den sehr unterhaltsam, ja.
Aber hier geht es wirklich mal darum, um dieses kindliche Gefühl, die Außerirdischen, wie sind die? Was wollen die hier? Was haben die für eine Technologie, die uns übersteigt? Dieser erste Kontakt mit denen, das ist alles so Ehrfurcht einflößend.
Ja.
Und als sie dann aber auch gewillt sind zu kommunizieren, geht dir richtig das Herz auf, obwohl du diese Wesen gar nicht kennst. Also dieses Wunder der Kommunikation mit dem, was den menschlichen Verstand irgendwie übersteigt, das ist hier richtig drin, so finde ich. So, das ist ein richtiger Film. Mhm. Das ist mal so ein Sci-Fi-Weltraumfilm, ohne dass jemand mit einem Space Shuttle irgendwo hinfliegt.
Ja.
So.
Ja.
Das hat genau diese, es löst diese Gefühle aus. Und das, wir sind ja, weiß ich nicht, wir, ganz oft sprechen wir über Filme und sagen, ja, das war gut, aber hier habe ich richtig mitgefühlt, so mitgelitten.
Ganz genau.
Und am Ende fast eine Träne verdrückt irgendwie. Das fand ich so ganz, ganz toll daran, ja.
Ich finde eben auch,
noch das,
was die Villeneuve stark hinbekommt, ist einfach, dass er, du hast es gesagt, Ängste anspricht, die wir nachvollziehen können. Es ist nicht eben nur so, guck mal, ein großes Raumschiff, das könnte lebensbedrohlich sein, wenn es mit seiner riesigen Laserkanone auf mich schießt, sondern diese Ängste hier sind ganz greifbar, die sind total, da bist du einfach dran, du verstehst das und das schafft er in all seinen Filmen. Das finde ich, hast du gut auf den Punkt gebracht. Und deswegen ist es auch emotional, deswegen sitze ich am Ende auch da und muss eigentlich heulen. Also es ist unfassbar, ja.
Und was ich noch auch sagen will, ist, wir hatten es schon bei Sicario so, dass Denis Villeneuve einen Film gemacht hat mit einer Frau in der Hauptrolle, wo man eigentlich vielleicht gedacht hätte, okay, in einem normalen Hollywood-Film hätte die Rolle ein Mann gespielt. Mhm. So, und da hat man halt, nimmt man Emily Blunt, sie hat es super gemacht, das ist richtig gut. Ich finde, hier geht er fast noch einen Schritt weiter, weil durch diese Mutter-Kind-Beziehung, die noch drin ist, hast du halt auch diese Empathie-Ebene nochmal auf dieser Mutterliebe. Eben.
Ja.
Also sie trifft auch Entscheidungen im Film, die einer Frau, so wie man Frauen klischeemäßig sieht, vielleicht auch besser zu Gesicht stehen, aber dann hier keine irgendwie dummen Entscheidungen sind oder sowas oder irrationalen, sondern hier wird halt irgendwie auch Empathie rationalisiert und dadurch finde ich fast, dass Amy Adams Charakter hätte fast gar nicht von einem Mann gespielt werden können und das finde ich eigentlich richtig stark, sich auch mal zu trauen, so emotionale, klischee-weibliche Ebenen hier in einen starken Hauptcharakter reinzunehmen und das da hat mich auch meine Freundin drauf gebracht, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, aber nicht, dass sie da kaum geschminkt ist im Film, aber sie ist eben auch nicht dann übersexualisiert oder sonst was, sie ist ein ganz normaler Mensch und sie macht das und man kauft ihr das sofort ab und man ist bei ihr dabei. Ich hatte mir nur überlegt, ob ich nicht gefunden hätte, dass Jeremy Renner und was er da macht, ob das noch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden können im Film, weil er so ein bisschen blass bleibt, was er tut. In der Kurzgeschichte ist es aber drin. Und da fällt mir immer wieder auf, dass ich das Gefühl habe, bei manchen Fragen, die man sich stellt im Film, so, warum ist das nicht mehr drin? Wenn man dann die Kurzgeschichte liest, merkt man, okay, da ist es drin. Also es war eine bewusste Entscheidung, dem nicht zu viel Raum zu geben, weil Villeneuve, ich meine, der Film ist 2 Stunden lang, trotzdem spannend. Er schafft es irgendwie, diesen Film nicht zu überfrachten mit 1000 Ideen, die man noch hätte reinpacken können und die mich zum Beispiel an Wir sind die Flut ein bisschen gestört haben, auf den wir noch kommen.
Ja.
Ich würde kurz nochmal, genau, und dann natürlich geht es auch um Aliensprache und auch wie das umgesetzt wurde, also auch die Schriftsprache der Aliens, fand ich genial, denn die Kurzgeschichte gibt da nicht einen richtigen Anhaltspunkt, wie das aussehen soll, aber die sprechen ja in so Kreisen und so weiter und das ist ganz interessant. Ich würde sagen, ja, von uns gibt es eine riesen Empfehlung, die Punkte kommen dann nach dem Spoiler-Teil, aber ich würde ganz gerne mit euch einen kurzen Spoiler-Teil machen.
Jo.
Und das heißt, ab jetzt spoilern wir.
Ja, auf keinen Fall, ja genau Leute, also jetzt wirklich abschalten, weil dem Film ist am besten, man weiß gar nichts, also das ist wirklich am besten den Cast nicht hören.
So, wir kommen zum Spoiler-Teil. Die große Idee, die hintersteht, basiert auf der Sapir-Whorf-Hypothese. Und die geht ursprünglich darauf zurück, dass ein Sprachforscher irgendwie Benjamin Lee Whorf, der hat bei den Hopi-Indianern irgendwie geforscht und dabei entdeckt, dass die Hopi keine sprachlichen, grammatischen Formen, Konstruktionen oder sowas haben, die auf irgendwas Zeitliches abzielen. Also die können quasi nicht sagen, ich werde da hingehen oder ich bin da hingegangen oder irgendwas. So, es gibt keine Zeitform in deren Sprache. Wurde angeblich dann später von wem anders widerlegt, aber er ist mit diesem Ergebnis eben nach Hause gekommen und hat dann die These formuliert, dass du, wenn du eine andere, also dass so ein bisschen dieses Wittgenstein-Ding, auch die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, also wie du die Welt erfährst, hängt von der Sprache ab, die du gelernt hast eigentlich. Und hier, und das ist eben auch der Sci-Fi-Aspekt ja des Films, es wäre auch ein toller Film, wenn es nur um Kontakt mit Aliens und so weiter geht, aber es geht ja um die Idee, dass sie dann irgendwann diese zirkuläre Sprache oder, warte kurz, es gibt sequenziell, heißt quasi hintereinander, so wie wir sprechen, und das ist simultan quasi. Sie können quasi, der Film sagt es in einem schönen Satz, der nicht in der Kurzgeschichte vorkommt, als wenn du einen Satz schreiben müsstest und du würdest mit der rechten und mit der linken Hand den Stift ansetzen und nach innen schreiben, müsstest du schon genau wissen, wie lang der Satz sein soll, um den schreiben zu können. Die Aliens machen quasi so einen Tintenfleck und das ist direkt eine komplette Aussage. Und was einmal super interessant ist, der Gedanke hier drin, in der Kurzgeschichte heißen die beiden Sprachen Heptapod A und Heptapod B. Heptapod A ist, wie die sprechen, das klingt ja so ein bisschen wie Wahlgesänge oder so. Und die eine halt Hammer-Idee ist, dass die Schriftsprache von denen keine Abbildung von der gesprochenen Sprache ist. Und es gibt keine menschliche Sprache, in der das so ist. Also alle menschlichen Sprachen, die es gibt, sind Abbildungen von dem, wie wir miteinander sprechen. Und sie sagt ja quasi in dem Film, scheinbar haben diese Heptapoden irgendwann sich dafür entschieden, dass man visuell halt mehr ausdrücken kann eigentlich, als wenn man hintereinander redet. Ja. Und dann kommt ja der Twist und das ist, sie lernt die Sprache so doll, dass sie dann selbst die Zeit nicht mehr als linear sieht, sondern quasi als simultan. Also sie kann quasi ihr ganzes Leben, zumindest seitdem sie diese Sprache sieht, sehen. Und dann wird ihr klar, dass sie keine Erinnerungen oder dass die Erinnerungen an ihre Tochter erst in der Zukunft passieren werden. Das ist in der Kurzgeschichte auch immer so, dann sagt sie, ich erinnere mich daran, wie du in 10 Jahren das und das machen wirst. Das war jetzt ein bisschen lang, aber ich wollte euch fragen, wie hat euch das irgendwie geflasht oder wie fandet ihr das, als das dann irgendwie rausgekommen ist?
Der Unterschied erstmal zu den anderen Filmen ist, das war ja auch unsere Kritik an Sicario, dass es halt uns nicht so richtig zum Nachdenken animiert hat dann am Ende, weil es zu viel Abbild war. Und das ist hier ganz anders. Also hier habe ich wirklich viel drüber nachgedacht über das Ende. Es hat mich wirklich angeregt. Ich habe mich nur gefragt, ich weiß nicht, wie fair diese Kritik jetzt in Anführungszeichen ist, aber ob der Film nicht so ein bisschen in die Interstellar-Falle irgendwie tappt. Mhm. Weil ja der ganze Film, wie auch Interstellar damals, so sehr handfest und sehr nachvollziehbar ist und dann aber ja dann dieses ja tendenziell unerklärliche oder schwer zu erklärendes Ende halt dann wählt, was dann aber auch mehr auf Emotionen abzielt, beziehungsweise dann halt versucht, die Brücke zu schlagen vom Sci-Fi-Element zu der persönlichen Ebene des Hauptcharakters. Ich fand es jetzt überhaupt nicht so schlimm wie ja, die berüchtigte Regalszene aus Interstellar. Ja. Es war mir dann vielleicht ein bisschen zu twisty oder ein bisschen zu zweckmäßig dann vielleicht, dass man sagen kann, aha, aber Zeit sieht sie jetzt als relativ und deswegen ist das jetzt so und so. Weiß ich gar nicht, ob ich das unbedingt gebraucht habe, aber ich fand es trotzdem hat es so schön gepasst, weil es eben verbunden wurde mit dieser Kommunikationsart der Aliens und das ist halt eine super geile Grundidee und deswegen will ich das auch überhaupt nicht abwatschen, das Ende nur ich muss auch sagen, vielleicht habe ich es auch immer noch nicht ganz verstanden, was es jetzt dann genau die Aussage dahinter sein soll, dass eben der Tod ihrer Tochter erst in der Zukunft liegt und nicht in der Vergangenheit, so wie der Film das dann eben darstellt. Aber ja, wie siehst du das, Max?
Na, ich finde es eben interessant, wenn es in dem Film wird ja gesagt, und da gehe ich alles auch mal auf das an, was Christian gesagt hat, dass unsere Kommunikation halt linear abläuft und wir eben auch Zeit linear sehen und das halt aber eben auch gerade, wenn es um Kommunikation geht, das einfach oft ein Problem ist, einfach ein Problem unserer Kommunikation ist, dass wenn wir ein Gespräch führen, wir quasi immer nur einen Schritt nach dem anderen machen können und das mitunter dazu führt, dass wir Kommunikation abbrechen. Weil aufgrund von Emotionalität oder weiß der Geier was. So, wir haben das, und das sehen wir im Film ja auch sehr schön an der Kontaktaufnahme mit den Außerirdischen. Es wird, ne, es wird ein Gespräch angefangen, es wird abgebrochen, es wird und so weiter und so fort. Weil wir doch sehr begrenzt sind, sozusagen. Weil wir können nie ein komplettes Bild zeichnen, wenn wir uns ausdrücken. Wir können immer nur Strich um Strich setzen. Und genauso ist es ja im Leben auch. Und es ist eben schon ein mega interessanter Gedanke, wie ich finde, zu überlegen, wie würde die Welt aussehen, wenn wir anders kommunizieren könnten? Oder, und es wird ja hier auch die Frage aufgeworfen, würdest du dein Leben so leben, wenn du jetzt schon weißt, was passiert, sozusagen? Ja. Und das ist halt, ist halt eine herrliche Fragestellung. Ja.
Interessante ist, dass es in der Kurzgeschichte wird das noch mehr erklärt, also ihr Sinneswandel, als sie dann auf einmal diese Sprache anfängt zu verstehen. Und sie versucht da lange oder Ted Chiang versucht lange dem Leser zu erklären oder auf ein paar Seiten immerhin, was das Problem daran ist. Und er sagt quasi, wenn es ein Buch gäbe, quasi das Buch der Zeit, in dem alles drinsteht, was jemals passiert ist, so wie zum Beispiel in der unendlichen Geschichte kommt ja sowas vor, und du würdest dann eben ganz lange blättern und irgendwann dein eigenes Leben da drin finden und sehen und dann würdest du sehen, was du in der Zukunft machst. dann würde man ja denken, okay, wenn ich dann sehe, okay, morgen gehe ich einen Kaffee trinken, so, dann kann ich mich ja jetzt dazu entscheiden, das quasi nicht zu machen, so. Und dann kann es aber ja auch so nicht im Buch der Zeit stehen. Das ist ja auch das typische Zeitreiseparadox. Und er sagt dann eben, dass das das Problem ist. Wenn du die Zeit als sequenziell siehst, also hintereinander, dann hast du den freien Willen. Sobald du die Zeit simultan siehst, dann musst du dich für das entscheiden, was eh passieren wird. Das ist aber auch nicht schlimm irgendwie. Das ist natürlich paradox, weil du es als Leser nicht verstehen kannst. Aber quasi bleibt ihr keine andere Möglichkeit. Diese Tochter, er fragt sie ja dann, do you want to make a baby? Und dann sagt sie ja und sowas. Und sie entscheidet sich quasi für diese Tochter, obwohl sie eh sterben wird. Und das ist eben so ein Sci-Fi-Paradox, was man nicht auflesen kann. Aber es zeigt eben auch, dass man sich, auch wenn es am Ende wir alle sterben müssen, man sich für den Menschen doch entscheidet. Ja. Und das ist so ein bisschen so eine Parallele wie mit den Aliens. Ich entscheide mich für die Kommunikation, für die Empathie und nicht fürs Abschotten, nicht für die Angst und so weiter. Und das finde ich irgendwie daran ganz interessant.
Das ist ein ganz starke Nummer.
Jetzt kriege ich schon Gänsehaut hier beim Reviewen, ist ja herrlich. Ja.
Und was ich aber auch noch sagen wollte, und das ist das für mich, ich hab das dann gesehen und mir war es dann irgendwann relativ schnell, also vielleicht auch schneller als anderen, mit denen ich den Film geguckt habe, irgendwie klar, okay, das ist jetzt also die Zukunft, Jeremy Renner. Da ist der Vater, wir sehen die Zukunft und so weiter. Und dann dachte ich, am Ende würde noch irgendwas kommen. Weißt du, noch so ein Ding, wie so der Kreisel bei Inception, noch so ein Bild, wo du dann merkst, ah, und jetzt, dadurch, dass sie das jetzt sehen kann oder sowas, ist jetzt irgendwas anders oder sowas. Und das gibt's ja nicht. Du hast da am Anfang und am Ende, Bookended, kommt von Max Richter, On the Nature of Daylight. Und du siehst dann einfach, wie sie sich für dieses Kind entscheidet. Und da habe ich dann lange drüber nachgedacht, ob ich das gut finde, also ob ich noch was gebraucht hätte, intellektuell, oder ob ich es so gut finde. Und ich unterstelle jetzt mal, Villeneuve, dass es Absicht ist, dass sie lernt die Aliensprache, sie kommuniziert mit den Aliens, sie sagen, in 3000 Jahren brauchen wir die Menschheit und sowas. Also es gibt quasi einen Konflikt, so einen interstellaren Konflikt, der eigentlich gelöst werden muss. Aber am Ende ist scheinbar der Sieg, dass die Welt sich nicht bekriegt hat und dass sie sich jetzt dafür entschieden hat. Also wir gehen zurück auf so eine erst politische Ebene und dann so eine ganz persönliche Ebene, die total traurig ist. Und deswegen hinterlässt sich der Film so traurig, aber er gibt dir quasi nicht diese Lösung dieser Sci-Fi-Alien-Sache. Und ich glaube, das ist Absicht, weil es so ungefähr zeigen soll, die Menschen können es noch nicht. So, sie können nicht diese Idee weiterdenken. So, sie ist jetzt die Einzige, die das gelernt hat und wir wissen nicht, was damit passiert. Ich meine, sie schreibt ein Buch darüber am Ende, lernen es irgendwann alle Menschen, wissen wir nicht. Aber so ein bisschen, das fand ich so ein bisschen, ich dachte so, vielleicht ist es Absicht. Vielleicht soll es sich so anteasen von wegen so, fuck, ja, es geht einfach noch nicht. Ja. Keine Ahnung, das ist noch meine Interpretation.
Ja, ich bin, dafür. Für mich ist auch die Frage, liefert der Film nicht genug Payoff? Und ja, vielleicht ist das, wenn wir überhaupt von Schwäche reden können, das Schwächste am Film, das Ende. Aber ich weiß nicht, aber weil es auch kein, wie soll der Sieg, oder wie soll hier mein Payoff aussehen? Und ich glaube, genau das, so wie der Film rausgeht, das ist auch das Leben. Das ist genau das Gefühl, was Amy Adams hat, dass sie weiß, was passiert. Und es ist wahrscheinlich ein Mix aus, es ist vielleicht aus irgendwie fühlt sich's gut an, vielleicht auch ein bisschen komisch. Es ist einfach grau. Und ich glaube, vielleicht ist das auch das Gefühl, mit dem man schließen sollte. Und ich muss trotzdem sagen, ich bin ja trotzdem nicht irgendwie aus dem Kino gegangen und dachte mir, oh Gott, ganz im Gegenteil. Ich war hoch ergriffen. Und ich glaube, das war Absicht.
Ja, und es kommt auch dazu, dass eigentlich der ganze Film von Anfang an halt so eine krasse Mischung ist aus, eigentlich ist es traurig, aber es ist auch alles mega hoffnungsvoll. Und das ist vielleicht, glaube ich, auch dieser Stimmungsmix, mit dem man dann am Ende rausgeht. Und das ist ja auch dann gewollt. Und ich finde das Ende jetzt auch nochmal besser, nur weil ich euch gerade 5 Minuten zuhören durfte. Mhm. Ich hatte ganz lange eine ganz andere Theorie. Ich war mir relativ sicher, dass der Film enden wird, dass es rauskommt, dass die Aliens Kinder sind. Und das ist halt quasi so, dass da die Aussage getroffen wird, dass eben einfach nur Alien-Kinder erlauben sich einen Scherz, aber die ganze Welt verfällt in Panik, hahaha, und dass so dann auch gleichzeitig der Bogen geschlagen wird zwischen den Aliens und der Amy Adams. War nicht so, ist natürlich nicht schlimm, also das Ende, nee, das ist schon toll, auf jeden Fall. Auch.
Ich finde, wir können auch mal, ich muss nochmal drüber sprechen, ich finde das Design von den ganzen Sachen auch so, finde ich so gelungen einfach, muss ich mir auch nochmal anschneiden. Ich finde, die Aliens sind wahnsinnig gut ausgedacht. Ich finde, so ein Mix aus einer Hand und einem Oktopus. Da musste ich auch sofort an dieses Buch denken, das Horst auch mal im Cast vorgestellt hat, kurz in der Abschlussrunde, Soul of an Octopus, weil nämlich, wenn man sich mit diesen Oktopoden beschäftigt, findet man nämlich raus, die sind auch sehr interessant und fast wie kleine Aliens. Egal, aber ich finde, da ist sehr viel gelungen. Auch diese Kammer, in der sich getroffen wird und so weiter, wollte ich auch noch mal kurz anreißen, weil das...
Mir so ein Interview noch mal durchgelesen, oder angeschaut auf YouTube mit Villeneuve zum Film, und er meinte, und das finde ich auch ganz geil, dass er die Technik der Menschen so real aussehen lassen wollte, wie es geht. Also er meinte, genau die Sachen, die die im Film haben, das wäre das, mit dem die Army da auch hinrennen würde. Mhm. So ungefähr, weißt du? Ja. Also es gibt dann, ich weiß nicht, die haben nicht irgendwelche komischen Laser-Sachen, die da so wie bei Minority Report oder sowas funktionieren, so, sondern so wär's, ja, sagt er. Man würde mit so einem fucking Sharpie und so einem Blatt würde man hingehen und Human draufschreiben und denen das zeigen. So mehr hätte man auch nicht so zur Verfügung. Und ja, das finde ich ja ganz stark, weil es diesen, wie sie da mit diesem Kack-Kran hochfahren, weißt du? So. Das fand ich halt auch total stark. Ja, wir geraten in Schwärmen. Was gebe ich diesem Film? Ich gebe 9 von 10 Punkten, ist für mich einer, wenn nicht der stärkste Film, den wir in diesem Jahr gesehen haben. Ich habe so viel drüber nachgedacht, mit Leuten drüber geredet und es ist auch, und das muss ich einfach mal sagen, ein Film, den ich jetzt schon mehreren Leuten empfohlen habe, wo ich mehreren Leuten eine SMS geschrieben habe oder gesagt habe, ey, der läuft noch im Kino, geil, guck dir den an und guck dir den noch an, wenn du jetzt nicht Bock auf das mega Sci-Fi-Ding hast, denn aus diesem Film erschließt sich eigentlich, warum Science-Fiction cool ist und warum auch Alien-Filme cool sein können. Und das ist von Villeneuve, der noch nie sowas gemacht hat, ne? Also ja, toll.
Ja. Ja, ja, das ist auf jeden Fall der erste Spielfilm dieses Jahr, dem ich so wirklich an den Lippengang habe, wo ich einfach konstant mehr wollte. Ich wollte mehr wissen, ich wollte wissen, wie es weitergeht, was passiert als nächstes. Das Einzige, wo ich das vielleicht sonst noch so hatte, waren vielleicht Cartelland und 13th, also 2 Dokus dieses Jahr. Und ja, also wenn Villeneuve für einsteht in allen seinen Filmen, dann ist es einfach Intensität. Und was das angeht, liefert Arrival einfach wie ein Weltmeister. Für mich ein absolut besonderer Film, deswegen gebe ich auch 9 von 10.
Ja, schließe mich an. Ich gebe 9 von 10 Punkte. Nein, natürlich Punkten. Ja, ganz großartig. Ich war auch wirklich so froh. Ich hatte keinen Trailer vorher gesehen. Ich hatte nur die Kinoplakate gesehen. Irgendwie den Namen fand ich komisch. Ich sehe Jeremy Renner und ein komisches Raumschiff. Ich dachte so, meine Fresse, 4 von 10 Punkten. mich hat der Film wirklich so ergriffen. Ich finde es wirklich ganz toll. Es ist einfach das, so kann Kino sein, so kann Sci-Fi sein, wenn man es gut macht. Es ist ganz toll. Für mich auch eine klare Empfehlung. Ich weiß gar nicht, mehr sage ich jetzt. Es wurde alles gesagt. Mach's kurz.
So. Und auch irgendwie die ganze Arbeit in so Details stecken, ne? Also da hat man wirklich das Gefühl, saßen Leute ewig nur, um diese Schrift zu erfinden. Nur um diesen Shot zu machen, wie sie da anfliegen und der Nebel über dieses Feld wabert, ne? Ja. Da, der Hammer. Also Arrival ist in deutschen Kinos. Schreibt uns mal eure Meinung zum Film an podcast@drpeng.de. Und ich bin sehr gespannt, wie Horst den finden wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht auch voller Lob sein wird, nachdem er den gesehen hat. Und wir kommen zum nächsten Film. Wir sind die Flut.
Ja, wir sind die Flut.
In der heutigen Ausgabe von Szenen auf einer Hipsterparty, Teil 3. Gespräch mit dem Filmnerd.
Hey, ich habe einen richtig guten neuen Film gesehen. Der heißt Wir sind die
Neue? Deutsche Filmkomödie von Ralf Westhoff, also so gut war der jetzt nicht.
Nein, nein, nicht der. Ich rede von Wir sind die
Nacht. Vampir-Thriller mit Caroline Herfurth. Da war das Buch von Wolfgang Hohlbein aber besser.
Quatsch. Ich meine, wir sind die
Guten. Tatort Folge 749. Durchschnitt. Durchschnitt, sage ich.
Nein, der auch nicht. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Ich meine, wir sind
Papst. Wir sind die 99%. Das sind nicht mal Filme.
Wir sind die Flut. Ich rede von Wir sind die Flut, okay?
Wir sind die Flut? Also den kenne ich nicht. Dann kann er auch nicht gut sein.
Ist ein deutscher Mystery-Science-Fiction-Film. Heute ist Science-Fiction-Tag. Das ist eine Co-Produktion. Gab es so vorher noch nie von der Filmhochschule Babelsberg und der Filmhochschule Baden-Württemberg-Ludwigsburg. Wurde uraufgeführt bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin.
Berlin.
Geht los. Ja, du, Micha, ne? Wir sind im deutschen Kino, der Hauptdarsteller heißt Micha, Micha ist Physikstudent und kümmert sich um die Finanzierung seines Forschungsprojekts. Innerhalb dessen sollen die eigenartigen Vorkommnisse so von vor 15 Jahren an der Küste von Windholm sein. Dort verschwand mit der Ebbe nämlich so eines Tages das Meer und nicht nur das Meer, nö, auch sämtliche Kinder des Ortes, bis auf ein Mädchen. Warum und weshalb das Ganze passiert ist, ist den Leuten bis heute, oder all der Menschheit bis heute ein Rätsel geblieben. Micha auch, aber Micha hat eine Idee, vielleicht hat Windholm den Farbfilm vergessen. So, den kann ich abhaken. Sein Projekt wird leider nicht gefundet. Dennoch zieht er mit Jana, seiner Partnerin in Crime los, um der Sache auf eigene Faust auf den Grund zu gehen. Die beiden treffen, wie so häufig in Filmen, auf eine verschlossene Dorfgemeinschaft, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Nach und nach widmen sich die beiden durch das mystische Labyrinth, das dieser Ort und seine Umgebung zu sein scheint. Ja, wir sind die Flut oder ist er Ebbe? Wie sieht's bei euch aus?
Wir sind die Flodders, die verrückte Familie ist endlich wieder da. Das ist jetzt echt schwer, über diesen Film zu reden, nachdem man gerade über Arrival gesprochen hat. Malte, du hast es auch in unseren Chat geschrieben, glaube ich, so gerade aus dem Kino Arrival und dann Wir sind die Flut. Auch sehr teurer Film gewesen, glaube ich, 100.000 Euro haben die damit zusammenbekommen, sagt zumindest der Wikipedia-Artikel. Der hatte gar nicht so einen Wide Release jetzt in Deutschland, ist in ein paar Kinos drin und ist ja an sich erstmal ein total interessantes Projekt, wenn man sagt, man macht so einen deutschen Sci-Fi-Mystery-Film und auch so wie Arrival. Die haben so ein paar Ähnlichkeiten, ne? Es ist auch so, könnte man sagen, so ein bisschen so dark, Sci-Fi, sieht alles ein bisschen düster aus, sieht richtig geil aus übrigens auch für einen deutschen Film, finde ich. Also zwischendurch dieses Watt und so. Also das ist wirklich toll gemacht und auch wie sie in diese Zone da reinkommen, ne, die dann von der Army, wollte ich sagen, von der Bundeswehr, wir sind in Deutschland abgeriegelt ist. Ja. Und dann auf dieses Dorf treffen, auf so komischen Charakteren und so weiter, die alle ihre Kinder verloren haben. Da ist ganz viel Schönes drin in dem Film, richtig viele gute Ideen. Und man fragt sich auch die ganze Zeit, was passiert dann am Ende mit den Kindern? Wo sind die hin? Was ist los? Und dann ist es vielleicht ein schwarzes Loch und so weiter. Und dann geht es noch um Kindheitserinnerungen, darum, dass man Wissenschaftler war, wofür lebt man und so weiter. Leider überhebt sich der Film irgendwie so, wie es Arrival nicht tut, an seinen ganzen Ideen. Der ist zwischenzeitlich irgendwann so unklar, finde ich, der Film, wo der hin will, was los ist. Und dann leider auch schauspielerisch nicht immer so das Allerbeste. Also ich muss ja, ich fand Lana Cooper richtig gut, die weibliche Hauptrolle gespielt hat, weil man bei ihr auch so richtig nuanciertes Spiel gesehen hat. Max Mauf heißt er, glaube ich, der spielt Fuß bei Victoria. Da ist er den ganzen Film nur besoffen, das hat er gut hinbekommen. Hier finde ich, ich kann den leider nicht ganz tragen, diesen Film. Also es wirkt so ein bisschen laienhaft zwischendurch. Ich finde aber, dass es vor allem ein stimmungsvoller Film ist, nur kriegt der es leider eben im Gegensatz zu Arrival nicht so richtig hin, am Ende den Konflikt mit den Kindern richtig zu lösen. Das driftet dann ab in so einen Pathos, der aber nicht so richtig verdient ist vielleicht, weißt du, so earned wie bei Arrival, der ist so ein bisschen drangetackert, habe ich das Gefühl so, und deswegen fand ich den am Anfang richtig gut und dann habe ich mich ein bisschen so verloren in dem Film, so wie die sich da in Windholm irgendwie verlieren.
Ja, geht mir genauso. Ich war lange Zeit aber trotzdem sehr angetan. Der Film hat mich wirklich überrascht. Ich fand auch beide Hauptdarsteller machen es eigentlich sehr gut. Ich sehe eher in ein paar von den kleineren Nebenrollen, da sieht man schon ein paar Schwächen. Aber naja, die Geschichte hat mich auf jeden Fall reingezogen. Aber du hast es auch schon gesagt, der Film glänzt echt mit seinen Schauwerten. Also hier wurden super geile Schauplätze eingefangen, super wirkungsvoll. So dieses leicht Verstörende, dazu halt auch Top-Musik, finde ich. Der Soundtrack hat mir sehr gut gefallen. Und ja, es ist ja ein Filmschulprojekt, ne? Also irgendwie eine Kooperation mehrerer Filmakademien, ein Nachwuchsprojekt auch, liest man ja. Das merkt man durchaus in der einen oder anderen Szene vielleicht. Und vielleicht auch eben ja genau in den Nebencharakteren, die jetzt nicht so Bombe waren. Aber allgemein muss man das trotzdem mal loben, wie elegant und wie professionell der Film auch daherkommt halt. Trotz dem relativ schmalen Geldbeutel, doch 100.000 Euro, das ist ja wirklich, glaube ich, absolut überhaupt nicht viel. Oder? Ja. Naja.
Nee, ist eigentlich ganz recht. Für mich wäre es viel.
Na, ich glaube, es waren mehr als 100.000 Euro. 100.000 Euro wurden, glaube ich, gesponsert von irgendwie RBB oder weiß der Geier. Naja, er war auf jeden Fall trotzdem im Vergleich zu anderen Produktionen nicht besonders teuer. Ich meine, Tatort kostet, glaube ich, mehr als dieser Film tatsächlich. Ich finde es schön, wurde ja auch schon viel drüber geschrieben. Hier, man redet von einer Flut neuer deutscher Filmemacher, die vielleicht mal das deutsche Kino langsam retten können. Ich glaube, langsam sind die Leute vielleicht da. So, ich denke, man sieht, es ist, ist ein Bestandteil, ein junges Projekt, aber das tut dem Ganzen gut. Vieles gelingt vielleicht auch noch nicht so, aber das meiste wird hier, finde ich, schon richtig gemacht. So, die Schauwerte sind toll und das ist ja auch eigentlich was wir am deutschen Kino oft kritisieren, ist einfach, dass man es sich mit visuellem sozialisiert sind, ist es einfach für unsere Generation oft nicht mehr anzuschauen, finde ich, deutsches Kino. Hier scheint man da Brüder im Geiste und Schwestern im Geiste gefunden zu haben, die ähnlich empfinden und deswegen anderes Kino machen. Und ich finde, das gelingt toll. Ob jetzt, schauspielerisch fand ich es manchmal auch ein bisschen holprig. Drehbuch fand ich genauso. Aber trotzdem war das in Ordnung. So, das war irgendwie total toll. Ich war eigentlich überrascht von der hohen Qualität des Films insgesamt und hatte ein gutes Erlebnis. Und es war eine spannende Idee. Ich musste so ein bisschen an Picknick am Wegesrand, hier die Romanvorlage zu Stalker denken. Denn es geht ja los, dass wir quasi so ein Gebiet haben, das so ein bisschen mystisch ist, in dessen Umgebung so komische Sachen auftreten. Wir da so ein Cordon um dieses Gebiet herum haben, weil keiner darf es betreten. Fand ich auch ganz schön. Musste einfach kurz dran denken und ich muss es jetzt sagen, weil ich das gelesen habe, dass ich mich das daran erinnere. Insgesamt bin ich da mit einem total guten Gefühl rausgegangen, fand ich toll.
Das Setting ist auch geil, ne, finde ich. Ja. Also diese abgeschiedene Kleinstadt, die isolierte Gemeinschaft, in der das Leben noch scheiße ist. Also das ist ja so ein bisschen wie so ein Cheatcode, dieses Setting. Denn das ist immer geil. Also und auch wieder hier, finde ich. Das funktioniert immer. So. Und deswegen hat mich auch die Exposition halt so total reingezogen. Halt, wie sie in diesem Ort ankommen. Es herrscht einfach nur Verschwiegenheit und Tristesse, soweit das Auge reicht. Angefangen in dieser Pension, wo sie ein Zimmer wollen, einfach blöd angeguckt werden. In dieser Kneipe, wo sie dann zu Abend essen und einfach von Leuten an irgendwie belästigt werden, so wie wir wollen euch hier nicht, ihr seid Außenseiter. Das war schon wieder so super gemacht. Und dann im Mittelteil gibt es ja dann dieses klassische Mysterium. Also was ist damals mit den Kindern passiert? Wo ist die Flut hin? Was war los? Das hat mich so erinnert an Fortitude, die Serie, von der wir mal den Piloten geguckt haben. Ja. Also einfach nur eine Gemeinschaft, über der ein dunkler Schatten liegt, ein Geheimnis. Und das muss gelüftet werden. Und das versuchen die beiden Atzen ja auch, das zu lüften. Und das ist dann halt so eine Art Ermittlerfilm im Mittelteil. Die verbünden sich da mit einer jungen Frau aus dem Dorf. Sie stellen Nachforschung an, sie kommen dem Geheimnis immer näher. Das funktioniert. Das Problem ist dann eben auch das Ende, wie auch bei Christian. Da sollen die Fäden zusammengezogen werden, da funktioniert aber eigentlich fast gar nichts mehr.
Nee, also da kippen einfach nur Dominosteine die ich eigentlich in meinem Kopf vorher nicht aufgestellt hatte. Also das ging mir ähnlich. Ich hatte genau das Problem, das ihr besprochen habt. Da wusste ich nicht. Und dann wird es untermalt von dem Soundtrack. Ich dachte mir, warte mal, noch nicht, Leute, noch nicht. Ihr seid noch nicht so weit. Hier hat jemand zu früh wirklich den Taktstock geschwungen. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das ging bei mir nicht. Also...
Der Film versucht halt immer mit so ein paar übersinnlichen, psychedelischen Sachen zu spielen und dann so, wer sind denn die Kinder und die Erwachsenen und sowas? Ich kann das natürlich jetzt hier nicht spoilern, aber ihr wisst so im Mittelteil, wenn dann sich so ein bisschen Rollen auch verändern und so weiter. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, an sich ja, vielleicht so am Drehbuch, vielleicht hätte man da noch ein paar Mal drüber lesen müssen, sich nochmal vielleicht ein paar Ideen rauskloppen und ein paar ein bisschen besser noch zusammenbringen. Denn so richtig wird dann einfach auch nur vieles so angedacht mit diesem schwarzen Loch und sowas. Und dann am Ende hat man halt so ein typisches, man weiß es jetzt auch nicht so richtig und Leben und Tod und sowas. Und dann, sind die Flut?
Ja. Was denn nun?
Es ist halt so kein Fisch, kein Fleisch, weil der Film macht ja eigentlich zwei Ebenen auf. Einmal eben dieses physikalische, metaphysische, vielleicht ist das Mysterium ja Antimaterie, Spannungsfelder, keine Ahnung, pipapo. Und zum anderen halt diese persönliche Ebene, in der es halt um die Leute in diesem Dorf geht, vielleicht um Trauma. Vielleicht ist es ja auch was ganz Weltliches, was hier das alles ausgelöst hat, dieses Mysterium, dieses Geheimnis. Ja, aber am Ende ist es nichts von beiden. Am Ende ist es irgendwie, aha, jetzt ist alles Metapher. So, und jetzt ist halt irgendwie alles unklar.
Ja,
und
das, sehr gut.
Und ich glaube, das soll tiefgründig sein und da sollen dann die relevanten Aussagen drinstecken. Aber für mich ist das dann mehr ein Rückzieher. Statt Erklärungen gibt es dann Ausreden. Und so hat sich das dann für mich angefühlt. Und
das ist so genau dieser Punkt. Ja, das ist so, man hätte, glaube ich, in einem guten Film, wie auch bei Arrival, hätte man gesagt, so, das ist jetzt tatsächlich auch die Lösung. Da sind die Kinder. Und jetzt kommt nochmal das Übersinnliche. So. Und dann bist du so, boah, was ist jetzt los? So. Aber irgendwie hast du am Ende so, ja, so ein bisschen alles hier, tschüss. Hier ist nochmal eine Rede. Und dann,
man weiß es nicht.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich geb, wir sind die Flut 6 von 10 Punkten. Wenn ihr den irgendwo noch sehen könnt bei euch, das ist ein unterstützenswertes Projekt. Das ist irgendwie cool. Maxi, du hast es sehr schön zusammengefasst, eigentlich, dass man da endlich mal denkt, ja, genau so muss das aussehen, so muss das sein, so baut man den Plot auf und so weiter. Ne? Auch so, was da für geile Räume, zum Beispiel, wo er da diese Präsentation hat in der Uni. Jeder von uns war schon mal in der Uni, in diesem komischen Raum, wo so von hinten so das Licht reinkommt und sowas. Das ist alles, das ist schon verdammt smart, der alles gemacht hat. Dieses geile, dieses Schwimmbad da, was so brach liegt und sowas. Und das sind alles richtig gute Ideen, nur ein bisschen mehr Polish hätte da noch, ne, nicht Polish, sondern ein bisschen mehr Grips hätte man dann am Ende noch reinpacken müssen, dann hätte einen das länger bewegt, da hätte man wie bei Arrival noch drüber reden müssen, hier hätte man das Gefühl, dass man jetzt nicht so ganz Bock hat, das alles aufzudröseln, weil man ein bisschen unterstellt, dass die Leute selber nicht komplett wissen, was es sollte.
So. Ja, wenn man so ein bisschen am ausgestreckten Arm wird man da, muss man da...
Aus dem Kino geboxt.
aus dem Kino getreten, ja. Von mir gibt es, ich gebe mal 6. Das ist vielleicht zu schlecht. Na doch, 6 von 10 Punkten. So gut war er auch nicht. Ich bin insgesamt auf jeden Fall ein Projekt, was man unterstützen sollte. Die Macher des Films haben sich ja die Rechte selber gekauft. Deswegen ist der Vertrieb, glaube ich, auch nicht so. Man hat es keinen Wide Release, nicht mal in Deutschland. Aber ja, guckt euch das an, kauft euch die DVD. Manche haben sie gewonnen, habe ich gehört, in einem Deutschlands berühmtesten Filmcast. Bleibt dran.
Das war
dran.
Der Nachbar, ne? Das weißt du.
Ja, das macht ja nichts. Das ist aber ein toller Film. Ja, aber wir sind ja auch nicht Deutschlands berühmter Film. Berühmtester Filmcast.
Ihr habt aber beide recht. 6 von 10 ist zu niedrig. 6,5 ist die richtige Bewertung für diesen Film. ich wiederhole es nochmal, unterstützenswert, aber es wäre besser gewesen, wenn der Film vielleicht ein bisschen geradliniger das Ganze zu Ende spielt und halt auf diese, ja, pseudo-diepen Kopfkratzer dann irgendwie da noch verzichtet, irgendwie so, ist es so oder ist es so? So, denkt euch eine Lösung aus, präsentiert die mir gut und dann ist es ein besseres Ding, aber trotzdem kann man sich angucken.
Goofy. Wir sind die Flut.de ist die Seite des Films. Da könnt ihr auch mal gucken, wo der Film läuft. Es gibt noch ein paar Termine auf jeden Fall. Und dann weisen wir vielleicht nochmal darauf hin, wenn der auf DVD raus ist. Und vielleicht kriegen wir auch ein Verlosungsexemplar, wenn wir dann Deutschlands wichtigster Filmcast sind. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns eine Mail. podcast@drpeng.de ist die Adresse. Oder wenn ihr vielleicht ähnliche Filme kennt, ähnliche kleine deutsche Projekte, die uns so ein bisschen durch die Lappen gegangen sind, haben wir richtig Bock drauf, wollen wir ja. Das sind ja die Filme, die kommen jetzt, statt dem Superhelden-Scheiß. Ne? Ihr wisst es, sowas besprechen wir jetzt. Und willkommen zur Serie Black Mirror.
Es war einmal eine Königin. Sie war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemandem sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Und so antwortete der Spiegel. Black Mirror.
Black Mirror ist eine britische Sci-Fi-Anthology-Serie und Anthology-Serie bedeutet, dass es keine kontinuierliche Geschichte gibt, sondern Sachen eben in sich abgeschlossen sind. Normalerweise sind es Staffeln, das kennen wir von True Detective oder Fargo oder auch American Horror Story. Da geht es dann in jeder Staffel aufs Neue los. Und in Black Mirror sind es aber Folgen. Also jede einzelne Folge ist in sich abgeschlossen als ja, eigenständige Kurzfilme quasi. Ja, 2011 hat es angefangen, da kam die erste Staffel raus mit drei von diesen Folgen. Wurde, glaube ich, ziemlich gefeiert damals von Kritikern als auch von Zuschauern. Ja, die aktuelle Staffel wurde dann jetzt von Netflix produziert, ist letzten Monat erschienen, 6 neue Folgen gleich diesmal und es werden auch nochmal 6 weitere Folgen, so liest man. Folgen, ja, okay. So, obwohl ja, jede Folge ist anders, aber es gibt natürlich ein verbindendes Element auch bei Black Mirror. Es, um die dunklen Seiten der Technologie dreht sich alles, so liest man. Aber was die Serie eigentlich macht, ist halt Science-Fiction-Settings zu erstellen, die die Frage stellen, was wäre wenn? Also Speculative Fiction nennt sich das. Die Folgen spielen alle in naher oder ferner Zukunft, nehmen halt ein Element aus der heutigen Zeit, Smartphones, Social Media, Klonen, Virtual Reality, was auch immer, und treiben es halt auf die Spitze. Was wäre, wenn eine beliebte Comedy-Cartoon-Figur in einer politischen Wahl eintritt? Was wäre, wenn du die Erinnerungen von gestorbenen Menschen in lebensechte Roboter übertragen könntest? Oder eben im Fall von der Folge Nosedive, die wir jetzt heute besprechen, was wäre, wenn wir jede Begegnung und soziale Interaktion mit 0 bis 5 Sternen bewerten müssten und dadurch halt jeder Mensch selbst eine Bewertung hätte?
0 bis 5 Sterne heißt es, glaube ich.
Stimmt, 0 von 5 Sternen, dann wäre es wieder der Dativ. Ja, das ist die Prämisse der Folge. Wir sehen Lacey, das ist eine erfolgreiche Frau mit einem sehr respektablen Rating von 4,2. Ja, Lacey ist aber besessen von Fame und Ansehen. Sie möchte unbedingt in die richtige High Society vorstoßen, aber vor allem möchte sie in eine neue Luxuswohnung umziehen. Problem, die Wohnung gibt es nur für Leute ab 4,5. Ja, Lacey geht also zu ihrem Bewertungsberater und der rät ihr, sich am besten mit Upper-Class-Leuten zu umgeben, denn wenn sie von denen gute Bewertungen erhält, kann sie selber ja in den illustren Kreis dann vorstoßen. Aber dann, ja, und auch das ist natürlich ein roter Faden in Black Mirror, dann geht natürlich alles höllisch den Bach runter. Ja, wie stehst du, Christian, zu Black Mirror? Ist der Hype da gerechtfertigt um diese Serie?
Ich denke, der ist gerechtfertigt. Ich habe die ersten 3 Folgen der ersten Staffel gesehen und dann jetzt hier Nosedive, die erste Folge der dritten Staffel, über die wir kurz sprechen wollen. Plus mir wurde mal erzählt, was in einer Folge in Staffel 2 passiert. Das ist das, wo diese Frau da in diesem Haus aufwacht, weißt du, mit dieser Jagd.
Ah ja.
Und ich finde an, also erstmal muss ich sagen, dass diese Folge, ne, Nosedive, für mich, um hier mal Uwe Boll zu zitieren, war fast unwatchable für mich. Aber nicht, weil das so schlecht war, sondern weil das so schrecklich war, diese Welt zu sehen, in der die Leute sich bewerten. Also man muss sich das vorstellen, sie geht ja dann da irgendwie so ins Café und dann sagt halt dieser Typ so, hey, ich habe hier noch einen Cookie für dich. Und sie sagt, ah, voll nett von dir. So, und beide so auf ihr Smartphone, so beide sich 5 Sterne gegeben. So, yay. Und dann setzt sie sich hin, beißt von diesem Keks ab, will ihn aber gar nicht runterschlucken, legt ihn dann hin, um so ein Instagram-Bild zu machen. Und dann hofft sie auch wieder, dass ihre alle Leute 5 Sterne geben. Dann gibt es einen auf der Arbeit, den mögen irgendwie alle nicht mehr. Deswegen wird er jetzt schlecht geratet und so. Und es gab ja mal... In echt sollte es ja mal so eine App geben, mit der du Menschen bewerten konntest. Also das wurde da gab es einen Shitstorm dann wurde die abgeschafft. Und was ich so interessant finde an Black Mirror, einmal was ich gut finde, ist, wie düster das ist. Also dass einfach kein Blatt vor den Mund nimmt, einfach sagt, so, okay, wir denken die Idee jetzt mal durch und wie abgefuckt die Menschen dann wären. Aber wie du am Anfang reingelassen wirst in so eine Welt und dann immer denkst, boah, ist das nervig, boah, ist das nervig, boah, sind die Leute oberflächlich. Und irgendwann fragst du dich so, fuck, bin ich nicht selber auch so? Also mache ich nicht genau das auch? Ja. Nur einfach, und das ist ja genau das, was auch so philosophische Gedankenexperimente und auch Science Fiction machen sollen. Eine Idee weiterdenken, um dann mal zu überlegen, ist es nicht heute auch so eigentlich? Und das fand ich so schrecklich, weil als sie dann zu diesem Bewertungsberater geht, der sagt, sie soll halt mit den tollen Leuten rumhängen, damit sie bessere Bewertung kriegt. Das ist doch genau das Gleiche, wie wenn wir irgendwelche Seiten uns durchlesen, wie kann der Pankers besser auf Twitter performen oder sowas? Wie oft sollten wir auf Facebook posten und solche Geschichten, ne? Ja. Was ist es eigentlich für ein ekliges Ding, wenn ich mich darüber freue, wenn ich ein neues Profilbild hochgeladen habe und habe da irgendwie 40 Likes? So, weißt du, wie eklig ist es eigentlich, dass wir uns in der Öffentlichkeit da so abliken bei Facebook oder auch, dass man es dann mal entzieht? Ja, du hast einen Post gemacht, nur einen Like, ja gut, dann war er wohl nicht so witzig, weißt du? Ja. Und solche Geschichten. Also, das finde ich krass. Ich finde die Folge ist trotzdem mega schwer zu gucken. Und diese Plastikwelt wird aber gut rübergebracht. Man könnte sich schon ein bisschen erahnen, in welche Richtung es am Ende geht. Ja. Aber ich finde, das ist so eine Serie, die, glaube ich, ja jetzt auch durch das Erscheinen auf Netflix nochmal so einen extra Hype gewonnen hat. Und der steht der gut, denn das finde ich gut, wenn einfach mehrere Leute das gucken, weil jeder so ein bisschen sich damit identifizieren kann. Der Macher hat ja selber gesagt, dass dieser Black Mirror soll eben der Screen sein, ob es das Smartphone ist oder der Computer oder sonst was. Und da kann man sich schon mal hinsetzen, irgendeine Folge anmachen, da muss niemand irgendwie 18 Marvel-Filme geguckt haben oder 13 Staffeln vorher, sondern man versteht, was los ist. Und dann kann man sich hinsetzen und mal darüber sprechen. So. Und das ist eigentlich total schön.
Mhm. Ich fand auch gerade die Folge repräsentativ. Ich habe dir ja auch vorgeschlagen, weil hier einfach so viel drin ist. Also weil es halt immer weitergedacht wird. Man könnte ja einfach sagen, ja, es geht einfach nur um Leute, die halt die ganze Zeit auf ihr Smartphone gucken und halt besessen halt mit ihrer Außenwirkung sind. Aber das ist ja eigentlich noch das Standardklischee, das existiert ja schon. Und wenn die Folge hier aufhören würde, wäre sie auch nicht so gut. Aber daraus entwickelt sich ja viel mehr. Und das ist halt, finde ich, das Faszinierende an Black Mirror, wie viel sie dann aus jeder Prämisse dann noch rausziehen kann. Mhm. Und ich meine, was ist hier noch drin in dieser Person? Diese ständige eine Rolle spielen müssen, sich verkaufen müssen, halt so, meine Lippen lächeln, aber mein Gehirn weint oder was auch immer. Ja, und, dass man halt nicht zeigen darf, wie man sich wirklich fühlt. Und was die Folge dann spannend macht für mich, ist, dass es ja alles nicht freiwillig ist. Du kannst ja nicht einfach sagen, mein Rating interessiert mich nicht, beziehungsweise du kannst es, aber du hast da sehr, sehr reale Nachteile von einfach. Mhm. Es geht ja damit los, dass du einfach komisch angeguckt wirst, wenn du nur 3-Sterne-Rating hast. Dann geht's aber weiter. Du darfst nicht in die gute Wohnung. Du darfst nicht das gute Auto mieten. Du darfst nicht in das gute Flugzeug steigen. Also eine komplette Zwei-Klassen-Gesellschaft wird hier aufgebaut, komplett basierend auf Popularitätswerten, also das Leben als ständiger Beliebtheitswettbewerb. Und dann da drauf noch halt eben diese Schere zwischen Arm und Reich, die hier ja unglaublich weit aufgemacht wird. Also dieses Hast du was, bist du was Ding. Und wenn du halt aber nichts hast, kannst du auch nie was werden. So, also dann wird dir das gute Leben auf immer verwehrt. Und das finde ich, das ist brandaktuell, dieser Teufelskreis, dass man irgendwie aus seiner Schicht nicht so richtig ausbrechen kann. Dass es eben diese Top 1% gibt, also die Elite, die irgendwie, ja, im Fall der Serie jetzt eben Bewertung, aber im echten Leben mit Geld eben einen Großteil der Macht irgendwie besitzen. Und soweit von mir. Ich finde, ja, deswegen finde ich die Folge, aber es ist natürlich schwer zu gucken. Es ist natürlich super düster. Es ist Sozialsatire hoch 10 und wer irgendwie Happy Ends und Gummibärchen will, der ist auf jeden Fall hier nicht richtig aufgehoben.
Man merkt immer so ein bisschen zwischendurch, dass es so Fernsehshow-Budget ist, einfach an manchen CGI-Effekten oder so, aber ich finde trotzdem an sich ist es total wertig, diese Serie. Ja, ne? Also ich finde, das ist richtig gut gemacht und auch die Technologie, die dann immer gezeigt wird, weil es ja dann auch eben so in dieser einen Folge, wie heißt die, irgendwie Every Moment of Your Life oder sowas, da haben Leute so Kontaktlinsen in den Augen und können quasi alles, was sie jemals gesehen haben, nochmal abspielen für sich und auch auf Bildschirmen für andere abspielen und dann sich quasi perfekt immer an alles erinnern. Die Frage, was würdest du dann machen, wenn du dich immer genau erinnern kannst an alles und wie leben wir eigentlich gerade, denn Erinnerungen werden natürlich auch oft getrübt und so weiter. Also ich muss sagen, ich werde noch die anderen Folgen Black Mirror gucken. Ich finde das eine super Serie, gerade die mit mehreren Leuten zu gucken und es ist halt auch einfach intelligent und auch mal schön, dass man nicht irgendwie die ganzen Charaktere noch kennen muss von irgendwann, sondern man sich immer wieder neu einlassen kann. Und Arrival war auch eine Verfilmung der Sci-Fi-Kurzgeschichte. Da hat Villeneuve es gut geschafft, das auf 2 Stunden auszuwälzen. Aber so Science-Fiction-Kurzgeschichten verfilmt, das klappt manchmal nicht auf so lange, lange Zeit von Film. Deswegen finde ich das hier ganz clever, dass du einfach Filme hast, die 1 Stunde lang sind. Und dann ist die Idee auch durch und dann kann man drüber sprechen. Also genau, Max, du hast es nicht gesehen. Denkst du, du wirst dir nochmal eine Folge Black Mirror angucken irgendwann?
Ich finde, es klingt sehr spannend, ja. Also ich glaube, ich werde einfach mal reingucken. Ist ja ganz schön, weil das... Dafür taugt die Serie ja auch, dass man das eben einfach so mal machen kann, oder? Also,
ja, genau.
Ja, dazu ist sie perfekt. Ja.
Dafür klingt es mega spannend, ja. Mhm.
Genau, gibt's alle Folgen jetzt auf Netflix und ihr könnt uns ja mal schreiben, was vielleicht eure Lieblings-Black Mirror-Folge ist, an podcast@drpeng.de. So, und dann kommen wir zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies getaut. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Raptors-Runde drüber reden.
Gerade nicht erwähnt, aber auch bei Black Mirror ist der Soundtrack ja von Max Richter gemacht, in Deutschland geborener, aber britischer Komponist. Und auch in Arrival wurde ein Song von ihm benutzt. Und ich war auf dem Konzert von Max Richter hier in Leipzig. Was? Und ich habe es immer noch nicht gecheckt so richtig, wie das eigentlich alles funktioniert hat. Ich habe, glaube ich, auf Last.fm oder sowas, kannst ja so schauen, Bands, die du viel gehört hast oder sowas, wann die mal in deiner Stadt spielen, habe ich gesehen, Max Richter, irgendwie Museum der Bildenden Künste, guckst du online. Ach so, Studentenpreis 6 Euro. Das ist halt einer der berühmtesten lebenden Komponisten eigentlich. Also der hat richtig viel Soundtracks gemacht, richtig krasse Sachen. Ein Album heißt, glaube ich, Sleep, das ist irgendwie 8 Stunden lang. Hat mal Vivaldis 4 Jahreszeiten neu so recomposed, also neu komponiert und sowas. Und ja, dann ist man da ins Museum der Bildenden Künste gegangen und dann war da das MDR-Sinfonieorchester und Max Richter ist gekommen und dann haben sie das Album... Memory House, glaube ich, komplett einmal durchgespielt und es war wirklich beeindruckend, gerade weil Max Richter so simple Arrangements halt immer hat auf eine Art, also da spielt nicht irgendwie jedes Instrument komplett irgendwas anderes, sondern es gibt immer so ein paar Motive, die ziehen sich so durch und dann wird es von den Streichern gemacht. Richtig witzig war, dass der eine hinten, der mit der Pauke oder was, durfte einmal irgendwie draufhauen so im ganzen Konzert, wo ich mich immer frage, was machen eigentlich diese Musiker in diesen Sinfonieorchestern, die 1 Stunde da pennen müssen. War sehr schön und ja, war da leicht zu Tränen gerührt, als ich das gesehen habe, kann ich empfehlen. Cool. Und dann eine andere Sache, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass ich damit mal in Berührung komme, ist Purple Drank oder Dirty Sprite. Ich bin ja länger krank und habe vom Arzt diesmal diese Codein-Hustensirup verschrieben bekommen. Ja. Das ist, warum ich das jetzt erzähle, warum ich das so lustig finde, weil das ist, was ja so die Hip-Hop-Kids in den USA halt alle saufen oder die Rapper. Und zwar Dirty Sprite ist, wenn du diesen Codein-Hustensaft mischt mit Sprite, Eiswürfeln und dann so ekligen süßen Bonbons irgendwie. Und das saufen die Lil Wayne und sowas, keine Ahnung. Das heißt auch Lean. Gibt ja dieses eine Lied, High von dem Lean zum Beispiel. Und es heißt wohl Lean, weil man nur noch an der Wand lehnen kann. Ich habe natürlich nicht Dirty Sprite gemischt, sondern nur ab und zu mal abends, wie mir vom Arzt verschrieben wurde, 20 Tropfen Codein genommen. Und man kann sagen, da kannst du auch 2 Jägermeister trinken vorm Einschlafen. So, du bist so richtig blöde und weiß ich nicht, richtig, also richtig affig so drauf. Irgendwie so super komisch. Und für mich war das einfach faszinierend, dass man sowas dann verschrieben bekommt.
Halt. Das ist ja herrlich.
Das ist halt ein Opiat irgendwie, so wie auch Morphium und Heroin wohl. Und das ist halt, ja genau, kannst du halt nicht so im Laden kaufen, aber wenn du halt starken Husten hast, wie ich ihn habe, dann kriegst du das verschrieben. Und ja, dann man schläft besser, so ein bisschen Schlummifix, aber auch ein bisschen seltsam alles. Ja. Codein-Hustensaft. Meine Empfehlung.
Mein Highlight. Ja, ich möchte nochmal zu sprechen kommen auf den Dr. Strange-Teil. Wir haben ja jetzt das in der Hörerpost bekommen, der Backlash war riesig und deswegen muss ich jetzt einfach nochmal eine Entschuldigung aussprechen. Ich habe was gesagt in diesem Teil, was war nicht okay. Und zwar habe ich gesagt, dass die Leute, die Dr. Strange jetzt abfeiern, nur weil da ein neues Element drin ist, wahrscheinlich auch die Granini-Limo kaufen, weil die jetzt mit Zitronengras ist. Deswegen, sorry Granini, ich habe eure Limo getrunken und sie ist wirklich lecker. Ja, und deswegen meine Empfehlung heute, Granini-Limo mit Zitronengras.
Das ist doch mal was. Finde ich schön, dass Kritik und Versöhnung, wir haben es mal wieder da. Ja, diese Woche von mir, ich habe ich freue mich auf zwei Sachen, die jetzt rauskommen. Ich habe die beide Sachen gestern erst in meinem kleinen Programmkino als Trailer kennengelernt. Einmal der neue Film von Ulrich Seidel mit dem Titel Safari, der rauskommt, wo die irgendwie mit so verbratenen, reichen Großwildjägern unterwegs sind. Und das aber halt, das wird, glaube ich, richtig geil. Ihr müsst euch den Trailer angucken, Leute. Das ist so, und Ulrich Seidel steht ja so für mega düsteres Kino, der wirklich so der Menschheit so sozusagen mal die eigene Dämlichkeit aufsetzt oder irgendwie so nochmal zeigt. Und das macht er hier auch wieder mit genialen Bildern. Zumindest, ne, ich habe jetzt, wie gesagt, nur den Trailer gesehen. Habe ich richtig Bock drauf. Die zweite Geschichte, es kommt so eine Serie raus, irgendwie mit so einem, wo es irgendwie um so einen Boxclub geht, wie ich das verstanden habe, so ein bisschen Gangster und irgendwie Gentrifizierung. Deutsche Serie namens Tempel, die wohl auf ZDF Neo rauskommt, fand ich den Trailer mega, freue ich mich drauf. Also für mich so die kleinen Highlights, ansonsten Highlights, die ich schon konsumiert habe. Einmal eine neue EP von meiner Lieblingsband Lamb of God, das war schön, habe mich gefreut, einfach mal neue Musik, klingt alles wie immer, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich habe fantastische Tierwesen geguckt und
oh, krass.
Fand den gar nicht schlecht. Mhm. Also fand ich ganz gelungen, Malte. Sag ich mal, wie es ist.
So. Ja, das war ja auch so ungefähr mein Fazit. Ich habe übrigens auch den Tempel-Trailer gesehen im Kino. War das Beste von den 13 Trailern, die mir da aufgetischt wurden. Ansonsten muss ich ja sagen, ich sehe auch schon wieder so ein bisschen schwarz fürs nächste Film, ja. Also sehen Sie nun, wie Michael Fassbender in Assassin's Creed 2 Stunden lang Computer spielt. Sehen Sie, wie Matt Damon in The Wall eine Runde Tower Defense in China kloppt. Also die ganzen Trailer, die ich gesehen habe, waren schon wieder alle zum Kotzen. Aber der Tempel-Trailer, als dann da drunter stand von ZDF Neo, da bin ich fast aus dem Stuhl gekippt. Also das sah unglaublich gut aus.
Ja. Nice. Geil, sprechen wir auf jeden Fall drüber. Wissen wir nicht genau, wann in diesem Jahr, denn es ist ja so, Leute, wir haben alle nicht so viel Zeit und sowas und nächste Woche mal hast du Geburtstag, da werden Max und Horst natürlich auch am Start sein, ich kann da wahrscheinlich nicht da sein, deswegen wird es schwer, deinen Cast aufzunehmen, deswegen haben wir uns gesagt, den knicken wir uns, also nächste Woche Sonntag kommt auf jeden Fall kein Film-Pencast. Ihr könnt euch aber freuen, am 11. Dezember werden wir unser Herr-der-Ringe-Special machen. Auf Twitter gab es da auch schon Zuspruch für. Das heißt, wir werden über Die Gefährten, die zwei Türme und die Rückkehr des Königs sprechen. Das heißt, wir haben jetzt auch so zwei Wochen uns da nochmal reinzufinden, reinzunerden in die Materie, nochmal das Silmarillion auswendig zu lernen, damit man da richtig viel erzählen kann. Also, der nächste Cast, den ihr hört, der 130. wird unser Herr-der-Ringe-Special werden. Bis dahin natürlich auf Judys werden wir trotzdem irgendwie produzieren. Bis dahin findet ihr uns auf facebook.com/derPencast. Da könnt ihr uns auch direkt Nachrichten schreiben, einfach mit eurer Meinung und so weiter. Und da posten wir auch die auf Judys. Dann könnt ihr uns natürlich wie immer eine Mail schreiben, podcast@drpeng.de oder auf Twitter @derPencast tweeten. Und da interessiert uns gerade, was ist euer Film des Jahres? Also klar, Star Wars kommt noch und so weiter, aber so viel wird jetzt nicht mehr kommen. Also habt ihr bestimmt schon ein paar Lieblinge. Schreibt uns das gerne und schreibt uns auch gerne eine Audio-Nachricht. Nee, eine Audioaufnahme davon, das wäre ganz nett. Und auf patreon.com/derPencast könnt ihr uns mit ein paar Euros unterstützen. Und das haben auch ein paar Leute gemacht. Ich habe sie wieder vergessen rauszuschreiben. Nächste Woche, nächstes Mal beim Herr der Ringe-Cast werden sie dann gebührend geehrt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Jo, ciao.
Согрей меня, моя тяжелая одежда. Я на тепло твое еще.